Evangelische Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 29. Januar von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort, auch alle, die im Moment oder später die Predigt per Video verfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte durch seinen Heiligen Geist, mitten hinein in unser Leben. Vor 2 Wochen hatte ich so einen ersten Teil einer kleinen Predigtreihe biblische Ungerechtigkeitsgeschichten. Wer dabei war, erinnert sich vielleicht. Alle anderen können das nochmal nachhören. Über unsere Homepage kann man sich das ja nochmal anhören. Es ging um 1. Mose 4, um Kain und Abel. Und wir sind im Gedanken nachgegangen, ob Gott eigentlich gerecht ist. Also das war so unsere erste Fragestellung, ist Gott gerecht? Und wir haben festgestellt, so richtig gerecht erscheint er uns dort nicht. Er nimmt das Opfer von Abel an, das aber von Kain nicht, und es wird nicht gesagt, warum. Es ist einfach nur so. Und damit muss sich Kain auseinandersetzen. Gott zieht ihn zur Verantwortung für das, was er tut. Er mahnt ihn und er tut ja dann das Falsche. Und da kommt die zweite Ungerechtigkeit in Anführungszeichen Gottes ins Spiel. Er zieht die Strafe gegen den Mörder Kain nicht durch, sondern er erweist sich als barmherzig und gnädig. Er gibt ihm ein Schutzzeichen und ermöglicht ihm ein Leben. Und heute wollen wir einen zweiten Teil anschließen, die nächste Ungerechtigkeitsgeschichte, Unheile oder heile Familie habe ich das genannt. Es geht so im Großen und Ganzen auch um 1. Mosebuch, aber wir werden heute uns weniger einzelne Bibelverse anschauen, sondern mehr so einen Überblick, so eine Themapredigt. Das mache ich ja nicht ganz so oft. Könnt ihr euch schon mal darauf einrichten. Es wird, glaube ich, ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht genau, wie lange. Wir werden sehen. Ich hatte mir überlegt, vielleicht wäre es gut, den Kaffee in Zukunft vor der Predigt auszugeben. Dann hält es jeder durch, dann wird es nicht zu anstrengend. Also, 1. Mose, das 1. Mosebuch ist nicht nur das erste Buch in der Bibel, sondern es ist auch so ein ganz grundlegendes Genesis. In den ersten 11 Kapiteln haben wir die Schöpfung und die Urgeschichte, da geht es also um die ganze Menschheit. Und dann geht's los mit dem Volk Gottes im weitesten Sinne, dem Volk Israel, die sogenannten Erzelterngeschichten. Früher hatte man das Erzväter genannt, aber irgendwann hat man gemerkt, also die Mütter sind da mindestens genauso wichtig in diesen Geschichten. Abraham und Sarah und dann kommen Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel, wobei das fast mehr eine Brüdergeschichte ist mit Jakob und Esau. Und schließlich dann der ganz große Teil, die Josefsgeschichten, wo es um die 12 Söhne Jakobs geht, die späteren Stammväter des Volkes Israel und wie sie nach Ägypten gekommen sind. Es sind Familiengeschichten. Wenn man das durchliest, merkt man, es geht um Familie, es geht um Stämme, es geht Väter, Mütter, Kinder. Familie, das war so ein Stichwort. Mir ist etwas aufgefallen. Ihr wisst das und habt das mittlerweile mitgekriegt. Ich bin jemand, der gerne Filme schaut, Serien und Ähnliches, egal wo sie jetzt zu finden sind. Und da ist mir etwas aufgefallen. Die Filmgesellschaften, ich habe es hier mal Hollywood genannt, obwohl die wenigsten mittlerweile in Hollywood gedreht werden, die haben ja ein Ziel, die wollen Geld verdienen. Die wollen zumindest die Ausgaben für ihre Filme wieder reinbekommen. Und wenn man eine Geschichte erzählt, dann geht es um Menschen, die etwas antreibt. Dann geht es um Menschen, die ein Ziel haben, die etwas verfolgen. Und die große Frage heutzutage ist, welche Werte gelten eigentlich in einer Welt, in der es kaum noch gemeinsame Werte gibt? Ganz früher, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr alt genug seid, da gab es Filme aus Amerika, wo dann die Familie zum Mittagstisch zusammenkommt und gemeinsam Tischgebet hatte. Oder es kamen ab und zu dann Baptisten vor in solchen Filmen, wo wir immer dachten, ja Mensch, das weiß doch in Deutschland kein Mensch, was das ist. Also man hatte ein Ziel, man hatte die Zielgruppe Amerika. Das ist heute nicht mehr so. Heute dreht man die Filme für alle Welt. Und welche gemeinsamen Werte gibt es da eigentlich noch, wenn es dann auch noch unterschiedliche Kulturen gibt, die das wahrnehmen, die das sehen, wo man nicht davon ausgehen kann, dass alle gleich geprägt sind, alle die gleichen Werte mitbringen. Und ich habe so die Beobachtung gemacht, dass sie eine Lösung gefunden haben und die Lösung heißt Familie. Die zieht immer, die funktioniert immer, die hat jeder, egal wo er lebt, wo er herkommt, und man setzt sich für Familie ein, man setzt sich für die Kinder ein oder in Amerika auch ein sehr beliebtes Thema sind Vater-Sohn-Konflikte. Das kommt andauernd vor, dass da irgendwie die Söhne sich beweisen müssen oder sowas. Also Familie. Und da es ja moderne Zeiten sind, ist es nicht nur Familie, sondern es ist diverse Familie heutzutage. Also alle Hautfarben oder auch Väter, Mütter, Kinder, aber können auch mehrere Väter, mehrere Mütter sein, je nachdem, was gerade so angesagt ist. Aber das ist ein Wert. Ein Wert, für den man sich, um den man sich versammeln kann. Was verbindet man so mit Familie? Ich habe mal eine Seite gefunden im Internet, familie.de heißt die so treffend, und die haben jede Menge Zitate unter anderem zusammengetragen über Familie, und ich will euch auch ein paar vorlesen, die ich so rausgesucht habe. Adolf Kolping, der Gründer des Kolping-Werkes, sagte einmal oder soll gesagt haben, das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie. Ich kommentiere das jetzt nicht groß. Prinzessin Diana soll gesagt haben, Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Und jetzt kommen noch so ein paar Zitate, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Liebe ist das Band, das die Familie zusammenhält. Oder Familie, wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe niemals endet. Familie heißt ein Teil von etwas Wunderbarem und Einmaligen zu sein. Und noch ein letztes, Familie ist Geborgenheit und Verantwortung zugleich. Geht euch da das Herz auf? Also das ist so ein bisschen das, was man mit Familie verbindet. Liebe, die kein Ende nimmt, Verantwortung füreinander, ein Ort der Geborgenheit, wo man zu Hause ist und das ein Leben lang, wo Leben beginnt und im Kreis der Familie dann auch hoffentlich endet. Jetzt einen Sprung machen und das für uns als Gemeinde hören, dann ist, denke ich, auch, dass Familie auch so ein stillschweigendes Ideal ist, was so im Hintergrund immer mitschwingt, immer so ein bisschen mitflimmert. Ich glaube, viele würden antworten, wenn sie fragt, was ist Gemeinde für dich, wie ist Gemeinde für dich, würden sie sagen, Gemeinde ist für mich wie eine große Familie. Und damit verbindet man dann so Sachen wie, was wir gerade gehört haben, Geborgenheit, füreinander Dasein, Verantwortung und so weiter. Das hat sich irgendwann auch in der Christenheit eingebürgert. Man nannte das dann auf gut Lateinisch Familia Dei, also die Familie Gottes. Den Begriff gibt es in der Bibel nicht. Da kommt Familie in dem Sinn, wie wir das verstehen, gar nicht vor. Da geht es immer um Stämme oder sowas oder Sippen. Aber dann hat sich das so eingebürgert, denn wir haben ja auch einen himmlischen Vater. Wir haben Schwestern und Brüder oder sind Schwestern und Brüder. In manchen Kirchen gibt es dann auch noch eine Mutter dabei, die ist bei uns jetzt nicht so arg im Blick. Also es ist sowas wie eine Familie, die Familia Dei. Und entsprechend laden wir dann auch zu Familiengottesdiensten ein, in einer großen Selbstverständlichkeit und meinen damit, jeder ist willkommen. Kommt alle Familie von jung bis alt und mittendrin. Früher haben wir dann auch etwas intensiver als heutzutage den Muttertag gefeiert. Vielleicht erinnert ihr euch das und dann sind kleine Kinder hier, Kindergottesdienst, die dürfen dann Rosen verteilen. Und dann machen die das. Und dann gehen die auf jedes Wesen hier zu, was so halbwegs weiblich aussieht und bringen eine Rose. Und manche sagen, ja, ich nehme sie gern, aber eigentlich bin ich doch gar keine Mutter. Also das war so manchmal ein bisschen schwierig, denn für manche Frau war das vielleicht auch gar nicht so einfach. Es gibt so dieses leise Vorbild der idealen Familie, nämlich Vater, Mutter und 1, 2, 3 und mehr Kinder, das immer so mitschwingt in vielem, wie wir Gemeinde denken. Und dieses Ideal, was so da ist, man könnte auch sagen, dieses gutbürgerliche Bild von Familie, das kommt dann aber mehr oder weniger in Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit von denen, wie wir hier so zusammensitzen. Denn, ja, das passt gar nicht so für alle. Manche sind Singles, manche freiwillig, manche nicht ganz so freiwillig und hätten es vielleicht auch gerne und sind es nicht. Andere sind alleinstehend, wieder alleinstehend vielleicht, als Witwer oder als Witwe. sagen auch, ja Mensch, schön wäre es anders. Oder es hat nicht so gelungen, ist nicht so gelungen mit der Familie ein Leben lang. Es ist eine Scheidung ins Leben gekommen, vielleicht eine Wiederheirat. Auch unter uns gibt es Patchwork-Familien, so nennt man die ja. Dass es also zusammengesetzte Familien sind, dass es den leiblichen Vater oder die leibliche Mutter gibt, aber die mit den Kindern zusammenleben, ist es nicht so. Das sind die neuen Partner, Partnerinnen von den Eltern. Vielleicht ist man gleich auch unverheiratet geblieben, weil man diesen Schritt gar nicht gehen wollte. Also die Wirklichkeit beißt sich an vielen Stellen mit diesem Idealbild, was wir oft zum Hintergrund haben. Oder wenn Familie äußerlich vielleicht zu diesem Idealbild auch entspricht, dann heißt das ja nicht, dass es nur ein Ort der Liebe und der Geborgenheit sein muss. Das wäre schön. Das ist Weihnachten immer in der Reklame so. Wenn man dann irgendwas kaufen soll, da ist das immer so. Aber jeder weiß, nee, das ist oft genug, gibt es Unversöhnlichkeit in Familien, gibt es Streit, ist man sich in vielem gar nicht einig. Oder sobald die Kinder aus dem Haus sind, tritt da auch eine Entfremdung ein. Es ist sehr leidvoll, wenn wir miteinander im Gespräch sind und jemand sagen muss, ich weiß gar nicht, wo meine Kinder sind. Die haben sich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemeldet. Das gibt es auch. Oder wenn Kinder sagen, ich bin froh, dass ich nichts mehr mit meiner Familie zu tun habe. Denn das war nicht ein Ort der Geborgenheit. Also da gibt es eine Spannung. Und jetzt gibt es auch noch sozusagen, ich nenne das mal die christliche Verschärfung dieser ganzen Geschichte, dass man sagt, ein Vater und eine Mutter und 1, 2, 3, 4 viele Kinder, das ist die biblische Norm. Das ist der Wille Gottes für jeden Menschen. So muss es sein. Und dann kommt oft genug dieser Nachsatz, nur so kann man auch im Segen Gottes leben. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder ob dir das selber vielleicht sogar gesagt wurde. Was passiert denn, wenn es eben nicht so klappt, wie man sich das dachte? Wenn man davon abweicht? Ich habe es ja extra mit Fragezeichen geschrieben. Wer davon abweicht, ist selber schuld? Braucht der oder braucht die dann Vergebung, Buße, Umkehr? Gar nicht so einfach. Heute glaube ich nicht mehr so stark, aber es gibt und gab Zeiten, oder vielleicht gibt es das heute auch noch in manchen Gemeinden, wo dann denen, die scheitern an diesem Ideal, dann auch noch einer draufgegeben wird. Dann auch noch gesagt wird, das ist jetzt aber Sünde. Oder so wie du jetzt lebst, das ist nicht in Ordnung. Oder wenn einer Familie gesagt wird oder einer Ehe gesagt wird, ihr müsst unbedingt zusammenbleiben, obwohl da Gewalt herrscht in der Familie und was weiß ich. Also es ist da vieles schiefgelaufen an dieser Stelle und leider oft zu oft auch in Gemeinden. Ich habe mal einen Bibelvers herausgesucht. Jesus sagt öfter etwas zu den Geringsten im Glauben. Meistens meint er damit Kinder, aber hier in Markus 9, 42 ist das offen, wenn er das sagt. Und er sagt dort, wer einen von diesen Geringsten, die an mich glauben, von mir abbringt, für den gilt, es wäre besser für ihn, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Das ist natürlich ein hartes Wort. Jesus hat hundertprozentig niemanden mit einem Mühlstein in irgendein Meer geworfen, aber er möchte damit deutlich machen, das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Und leider kommt es viel zu oft vor, dass die Geringsten sind, die im Glauben in Schwierigkeiten gekommen sind, dass die in Gemeinden nicht unterstützt werden, getröstet, gestärkt, ermutigt werden, sondern noch einen draufkriegen. Ich habe das leider viel zu oft gehört von manchen, die sagten, als meine Kinder Schwierigkeiten bekamen in der Ehe und sich getrennt haben, dann wurde ihnen in der Gemeinde noch irgendwas vorgeschrieben oder sie wurden gar ausgeschlossen oder was weiß ich. Also an der Stelle hat Gemeinde, zumindest in der Vergangenheit, nicht wir hier unbedingt, aber in Gemeinden zu oft versagt. Genau das gemacht, was Jesus hier sagt, was wir nicht sagen, machen und tun sollen. Also, wenn Menschen an diesem Ideal scheitern, wie gehen wir mit ihnen um? Gibt es denn überhaupt dieses Ideal? Das wäre jetzt noch eine wichtige Frage, die man vorher noch klären muss. Gibt es so etwas wie eine biblische Norm, was Jesus oder was Gott sich mit uns Menschen gedacht hat? Nicht so einfach. Ich denke, man kann sich dem nähern. Wenn wir uns die Schöpfungs- und Urgeschichten anschauen in Genesis 1 bis 11, also 1. Mose 1 bis 11, wo Gott uns sagen lässt, durch die, die das aufgeschrieben haben, was er sich so für die Menschen vorstellt, dann glaube ich schon, dass man daraus und aus dem, was wir dann noch in der Bibel dazu finden, so etwas wie eine Norm finden können. Und ich bin eigentlich mein Leben lang dabei, die zu formulieren. Meine Frau verfolgt das ja auch seit unserer Zeit. Das ist immer ein bisschen anders, wenn ich versuche, das wiederzugeben. Immer noch ein bisschen weiterentwickelt. Also wenn ich das sagen wollen würde, dann würde ich sagen, das, was Gott sich für jeden Menschen gedacht hat, ist ein Mensch und eine Frau, sind ihr Leben lang in Liebe verbunden, vermehren sich fruchtbar und gestalten die Erde oder bewahren die Schöpfung. Also ein Mann und eine Frau sind nicht nur das Ebenbild Gottes, sondern sie sind ihr Leben lang miteinander unterwegs. Das macht Jesus nochmal sehr nachdrücklich deutlich. Aber sie sind nicht nur irgendwie unterwegs, sondern sie sind in Liebe verbunden. Kinder sind immer in der Rechnung mittendrin und Bewahrung der Schöpfung. Und wenn wir uns diese Liste anschauen und jeder sich ehrlich den Puls fühlt und sagt, wie trifft denn dieses Idealbild auf mich zu? Dann werden wir ehrlich sagen und feststellen müssen, niemand erfüllt in irgendeiner Weise diese Norm Gottes. Das fängt schon beim letzten Punkt an, gestalten die Erde. So wie wir hier alle sitzen, da können wir gar nichts dran ändern, sind wir im Moment Leute, die eben nicht die Erde bewahren, sondern die Erde ausbeuten und viel zu sehr über unsere Maßen leben. Also da schon würden wir uns alle finden. Manch einer, da hat das mit dem Vermehren nicht so richtig geklappt. Ab wann hat man sich vermehrt, könnte man ja auch mal fragen, so rein statistisch gesehen. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Man wollte es vielleicht gerne und es war nicht möglich. Oder man wollte es nicht und hat gesagt, nee, das passt nicht. Manche Ehen sind vielleicht 50 Jahre zusammen, aber vor 30 Jahren hat sich die Liebe schon längst verflüchtigt. Da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Und alle, die das drumherum mitbekommen, sagen sich, wie die noch zusammen sind, also reines Zweckbündnis, weil man sich einander gewöhnt hat, in Liebe verbunden. Ein Leben lang, hatte ich schon angesprochen, es wird immer schwerer, ein Leben lang tatsächlich zusammen zu bleiben. Das wissen viele auch unter uns, haben das schon leidvoll erfahren, dass es nicht so geht. Und es ist auch schwer geworden, viel schwieriger als früher, als die Normen, als die Kultur das noch gefördert hat. Und wir setzen uns damit auseinander, dass das mit einem Mann und einer Frau auch nicht mehr so ganz super selbstverständlich ist. Da gibt es auch schon andere Varianten mit zwei Männern oder zwei Frauen oder wie auch immer. Also auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Niemand erfüllt diese Norm Gottes. Und ich habe es extra so breit aufgestellt, dass wir nicht auf die Idee kommen, wir könnten mit spitzen Finger auf irgendwen zeigen. Die da kriegen das ja nicht hin, aber ich habe das hingekriegt. Niemand. Und wenn wir das jetzt mal mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung bringen, wenn das eine Aussage über das ist, was Gott möchte, was der Wille Gottes ist, dann entspricht auch niemand der Gerechtigkeit Gottes. Dann müssen wir, zumindest an diesem Punkt, und es gäbe genug andere, die wir in der Bibel finden, sagen, da dem entsprechen wir nicht. Das würden wir vielleicht gerne, wir sehen auch ein, dass das gut ist, grundsätzlich, aber wir kriegen das nicht so hin. Bleibt die Frage, oder die Frage will ich uns stellen, wie geht Gott eigentlich damit um? Dass er solche Idee hat, was für den Menschen gut ist, was ihm gut tun würde, und dass wir das nicht hinkriegen. Wie geht Gott damit um? Bleiben wir zunächst innerhalb des Anfangs der Bibel, des Genesis-Buches. Wie gesagt, wir haben da viele Familiengeschichten. Also in den ersten 11 Kapiteln, jetzt mal so, ist es sehr vergrobt, sehr vereinfacht, aber in den ersten 11 Kapiteln sagt Gott, wie es sein soll. Schon da funktioniert das nicht so ganz, aber er sagt es, wie es sein soll. Und dann geht's los hier mit Abraham. Lies es dir mal durch. Also ich empfehle mal, Genesis zu lesen, es ist immer wieder schön. Kapitel 12. Da bekommt Abraham die große Verheißung über die Nachkommen und auch mit dem Land. Das kommt da schon drin vor und später nochmal deutlicher. Und das noch im gleichen Kapitel, ab Vers 10, glaube ich, oder 11 oder so. Was kommt dann? Abraham kommt nach Ägypten und verkauft seine Frau. Müsste man euch durchlesen, das ist ziemlich drastisch. Also wenn man das liest, man mag es kaum lesen, was da steht. Also der hat an den Pharao seine Frau verkauft als Schwester und hat sogar dadurch reichlich Geld gemacht. Wird auch deutlich. Also, das ist aber eigenartig. Und so geht's weiter, wenn ihr das weiterlest, die Geschichten, die dort kommen, eine schräge Geschichte nach der anderen. Also wenn man nach einer idealen Familie sucht, sollte man möglichst nicht Genesis aufschlagen. Also das findet man da nicht. Man nennt das ja heutzutage diesen schönen Begriff dysfunktionale Familien. Also das sind Familien, die nicht dem entsprechen, wozu Familie eigentlich da sein soll, nämlich dass sie die Einzelnen fördert, mündige Leute draus werden, partnerschaftlich miteinander umgehen. Ich habe mal so eine Liste gefunden, was dysfunktionale Familien ausmachen. Und ich glaube, für jeden dieser Punkte könnte man ein Beispiel in Genesis finden, dass das irgendwo da auch zu finden ist. Also Mangel an Zusammenhalt, dass man nicht miteinander unterwegs ist. Familien, in denen keine verbindlichen Regeln und Pflichten gelten, wo man nie genau weiß, ob vor allen Dingen die Kinder nicht wissen, wo sie dran sind. Es wenig Strukturen gibt, Grenzen setzen, großes Thema. Dadurch ergeben sich Abhängigkeiten und Machtspiele. Wenn man nicht genau weiß, wo man dran ist, dann kann man auch gut Macht ausüben, wenn man nicht weiß, was der Regel entspricht. Ungerechte, verteilte Pflichten und Liebe, der Josef, der Lieblingssohn ist von seinem Vater Jakob, sowas finden wir da. Oder dass Kinder zum Sündenbock gemacht werden. Oh Mensch, wenn du nicht geboren wärst, dann wäre mein Leben wirklich gut gelaufen. Aber so ist alles schräg geworden. Grenzen werden überschreitet, Grenzen der Persönlichkeit, zu wenig Zeit und gute Aufmerksamkeit für die Kinder. Störung der Impulskontrolle der Eltern, dass sie plötzlich wütend sind, man nie genau weiß, wann das passiert. Eigenes Aufwerten durch Abwerten des Kindes, also ich bin besser und du bist ja ganz daneben. Und dann das große Thema der verbalen und körperlichen Gewalt, wo bis hin zu Missbrauch, ein weites Feld, dysfunktionale Familien. Und das finden wir da. Das muss man sich für einen Moment bewusst machen. Gott möchte gerne, gibt dem Abraham da eine große Verheißung. Und das, was passiert, das, was dann da passiert, entspricht aber überhaupt nicht dem. Das ist dem nicht angemessen, was wir dort lesen. Ich will uns das mal mit einem kleinen Beispiel oder zumindest im nächsten Schritt ein Beispiel nehmen. Eine Predigt jetzt vor, was ist dann jetzt, 3 Wochen oder so, als es um die Jahreslosen ging. Da ging es um die Geschichte von Abraham und Sarah und Hagar, also der Sklavin. Und da haben wir Sarah kennengelernt und das, was da läuft, entspricht auch nicht dem, was wir einer guten Familie entnehmen würden, wie sie da einfach über die Hagar herrscht, ihr Mann da irgendwie zuweist, wie sie mit eigenen Mitteln versucht, die Sache mit dem Nachkommen da zu regeln. Also das liest sich schon sehr befremdlich und sehr in der damaligen Zeit. Und etwas später ist es, glaube ich, ja, Genesis 18, wo Gott zu Abraham da ins Zelt kommt und ihm sagt nochmal die Sache mit dem Nachkommen und sie lacht da im Hintergrund in realistischer Einschätzung ihres Alters. Sagt sie, na, das kann ja wohl gar nicht sein. Also Sarah lernen wir hier kennen als eine, die mit eigenen Mitteln versucht, die Sache zu regeln, die das mit der Verheißung Gottes nicht so recht glauben kann. Also passt ganz ins Bild dieser Familien. Aber wenn wir dann im Hebräerbrief lesen, was von ihr gesagt wird, ich lese uns mal vor, Hebräer 11, Vers 11, in dem Kapitel werden so die Glaubenshelden des Alten Testaments genannt, dann steht da, aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte, denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Wenn man das liest, frage ich mich jedenfalls, hey Hebräer, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat, wo hast du das denn her? Also im Alten Testament steht das nicht. Da steht uns eigentlich was ganz anderes. Da kommt uns eine Sarah entgegen, die uns jetzt nicht so super glaubensvoll vorkam. Im Gegenteil, wie ist denn das? Wie ist diese Spannung aufzulösen, die wir zwischen dem haben, was im Alten Testament, was wir dort im Genesis-Buch lesen, und dem, was jetzt hier der Hebräer daraus macht, dass es also so eine glaubensvolle Frau gewesen sein soll. Ich glaube, das liegt daran, dass uns damit deutlich wird, dass Glaube keine Leistung ist. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist keine Leistung, wo man sagen kann, oh, ich bin der Gläubigste von allen, ich bin der Glaubensstärkste von allen und deswegen mit dem Herrn, sondern dass Gott zum Ziel kommt mit seinen Leuten. Gott zum Ziel kommt auch mit der Sarah, obwohl die da lacht, obwohl die da versucht mit eigenen, aber Gott kommt ans Ziel und Sarah ist dran geblieben. Ich will uns das nochmal zum Genesis-Buch sagen. Ganz am Ende, also nach dem Kapitel 50, nachdem wir also diese ganzen Familien kennengelernt haben, kommt dann vom Josef so eine Art zusammenfassendes Wort. Der sagt zu seinen Brüdern in 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben halten. Und das ist jetzt nicht nur ein Wort von Josef da an seine Brüder in der bestimmten Situation, sondern das ist eine Zusammenfassung für das ganze Buch. Das ist eine Zusammenfassung, die deutlich macht, auch wenn wir Menschen oft auf ganz schrägen Wegen unterwegs sind, die nicht so viel mit Glauben zu tun haben, Gott kommt ans Ziel. Er ist der, der mit uns unterwegs ist. Er ist der, der auch mit unseren ganz eigenartigen Familien, die wir oft genug haben und sind, die so wenig der Norm Gottes entsprechen, ans Ziel kommt und uns da begleitet und bewegt. Also im Alten Testament finden wir zunächst, dass Gott Großes vorhat mit seinen Leuten und auch mit seinem Volk. Und dann kommen wir sozusagen in die Wirklichkeit, in das, wie es Lebens ist. Und da treffen wir so wenig Glaubenshelden. Da treffen wir so Leute, die das grundsätzlich ihr Leben Gott anvertrauen, aber dann, ja, ich würde fast sagen, scheitern an so vielen Dingen. Und trotzdem kommt Gott an sein Ziel. Ich will mal eine kleine Zusammenfassung wagen, wenn wir diese Frage der Gerechtigkeit auf uns als Familien beziehen. Gott hat uns Menschen mit einem guten Plan geschaffen. Also es gibt so eine Art biblische Norm. Ich will das nicht übertreiben im Sinne eines Gesetzes oder so, aber es gibt etwas, was Gott sich Gutes gedacht hat. Ich habe das gerade versucht zu skizzieren. So sollte es eigentlich sein. Aber wenn wir dann in die Bibel schauen und nicht nur im ersten Genesis, sondern überall, dann begegnen uns fast ausschließlich dysfunktionale Familien. Also so richtig heile Familien gibt's doch, weiß ich gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Sondern überall begegnen uns Leute, die in der Wirklichkeit stehen und damit kämpfen, wie sie ihr Leben gestalten. Und man kann es mit gutem Grund auf den Punkt bringen, niemand entspricht dieser Gerechtigkeit Gottes. Niemand entspricht dem, was Gott sich eigentlich mit uns Menschen gedacht hat. Ob als Familie oder auch ganz persönlich. Und nun kommt der spannende Punkt. Zunächst einmal in dem, wie wir das gerade im Genesis-Buch wahrgenommen haben, im 1. Mose. Gott bindet seinen Segen eben nicht daran, ob wir Menschen seine Norm erfüllen. Das scheint nicht das Kriterium zu sein. Denn sonst hätte er mit Abraham direkt noch im 12. Kapitel Schluss machen müssen. Denn der hat dann seine Frau verkauft, die ja eigentlich für den Nachkommen soll. Und das sogar zweimal, später kommt es dann nochmal, kurz bevor Isaak geboren wird, kommt das nochmal vor. Genau die gleiche Geschichte. Und der macht das dann auch nochmal. Also das scheint so eine Art Familienvermächtnis zu sein. Also, Gott bindet seinen Segen nicht daran, dass wir seine Norm erfüllen, sondern unser Glaube, so wie wir das bei der Sarah so aus dem Hebräerbrief gelesen haben, unser Glaube ist nicht Leistung von uns, sondern ist eingebettet in Gottes Gerechtigkeit für uns. Also das, was unseren Glauben ausmacht, ist das, was Gott in unserem Leben tut. Nicht das, was wir leisten. Nicht das, was wir vorzuweisen haben. Ich glaube, es ist ein großer Trost für uns, als Familienmenschen. Jeder steckt ja irgendwie in der Familie drin. Es ist ein großer Trost, Ich glaube, jeder, der ja, Familie hat, wird merken, ach, da gibt es viele schöne Sachen, woran wir uns freuen, woran wir uns gerne erinnern. Es gibt aber auch manches, was ziemlich daneben ist. Also wenn ich so an, wir denken manchmal drüber nach, meine Frau und ich, so an die Vergangenheit, was wir da alles falsch gemacht haben. Und dann fragen wir unsere Kinder und dann sind wir froh, dass die das nicht so dramatisch sehen wie wir. Und manche Dinge, und dann vergleicht man sich und wie das bei anderen ist. Und man merkt, ja, es hätte auch anders vielleicht sein können. Oder mit den eigenen Eltern und was es da so alles gibt, wie man eingebettet ist in die eigene Familie. Dass man merkt, ach, so richtig rund läuft es nicht. Es gibt vielleicht so Vorzeigefamilien, wenn du zu dem gehörst, dann Glückwunsch, aber in der Wirklichkeit beißt es sich. Oder eben, dass die Partnerschaft nicht gelungen ist und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Punkte. Oder manche, die an sich merken, hey, das so mit dem anderen Geschlecht ist irgendwie anders, als es so sein soll in meinem Leben. Es gibt es und man merkt es. Und wie geht man damit um? Wenn man dann sagt, ich muss das jetzt leisten, dann wird man nicht sehr glücklich. Und die Botschaft, die hier drin steckt, zumindest so habe ich das für mich oder möchte es für uns auch sagen, gehört, ist, Gott ist mit uns unterwegs, trotz dem, was wir alles nicht erfüllen können. Er ist mit uns unterwegs. Er ist auch mit dir und mit deiner Familie unterwegs. Ich weiß, dass viele Eltern darunter leiden, dass ihre Kinder nicht so zum Glauben gefunden haben, wie man sich das gewünscht hat. Man fragt sich, hätte ich vielleicht was anders machen müssen? Hätte ich vielleicht noch mehr mit ihnen beten oder was weiß ich müssen? Kann sein. Aber wir können im Gebet Gott das abgeben und sagen, okay, ich kann es eh nicht mehr ändern. Ich kann da nichts machen, abgesehen davon, dass man niemanden zum Glauben zwingen kann oder sonst was. Ich kann es nur abgeben und kann hoffen und beten, dass Gott handelt in ihrem Leben. Vielleicht, wenn ich nicht mehr da bin, wer weiß das. Aber es ist ein Trost, dass Gott offensichtlich auch mit solchen nicht normgerechten Situationen umgehen kann und sie begleitet und an sein Ziel kommt, wie immer das aussieht. Vielleicht ist es manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Das kann ein Trost sein für uns als Familien, wenn wir uns wahrnehmen mit all diesen schrägen Dingen, die in unseren Familien laufen. Und ich will das nicht zu klein sagen. Also es gibt natürlich auch schlimme Sachen, die bearbeitet und so weiter werden müssen. Also wenn wir über Missbrauch und sowas nachdenken, das ist nochmal eine andere Ebene. Darüber rede ich jetzt gerade nicht. Sondern ich rede über das, was so im Leben alles irgendwie nicht so doll gelaufen ist oder nicht so doll läuft. Das ist das für Familien. Ich möchte es aber auch noch für uns persönlich sagen. Letztlich geht es um Gottes Gerechtigkeit. Und ich will schließen mit dem Versen aus Römer 3, 21 bis 24. Ihr findet sie auch auf dem Sonntagsbriefzettel, um das nochmal in Ruhe mitzunehmen, wo es für uns persönlich nochmal gesagt wird. Denn das, was wir im Alten Testament lesen, wird ja dann letztlich und endgültig erfüllt in Jesus Christus. Also das, was sich dort andeutet, wie Gott mit seinen Menschen umgeht, das wird dann im Neuen Testament uns von Jesus nochmal ganz auf den Punkt gebracht. Ab Vers 21. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Also das, was Gottes Gerechtigkeit ausmacht. Wie sieht denn das aus? Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen, denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Niemand erfüllt die Gerechtigkeit Gottes, so habe ich das gerade ausgedrückt. Sie verdanken es also seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also, anders gesagt, Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Nicht unsere Leistung, nicht das, was wir vorzuweisen haben, nicht das, was gelungen ist. Aber auch auf der anderen Seite nicht das, was nicht gelungen ist, macht's aus. Sondern es ist die Gnade Gottes in unserem Leben, die uns in Jesus Christus gegeben ist, geschenkt ist. Denn er hat am Kreuz all das getragen, was uns nicht nur von Gott trennt, sondern was auch in diesem Leben daneben läuft und anders hätte sein sollen. All das hat er getragen. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, das ist der Glaube an Jesus Christus, dann sind wir in diese Gerechtigkeit Gottes hineingenommen. Und dann können wir auch von dieser von dieser Wirklichkeit aus all das wahrnehmen, was auch in unserem Leben, unserem persönlichen Leben, aber auch vielleicht in unseren Familien oder in welchen Lebenszusammenhängen wir unterwegs sind, nicht so läuft. Denn da ist es dann mit hineingenommen. Und ich empfinde das zumindest als einen großen Trost, einen großen Zuspruch. Und ich wünsche dir das auch, diese Erfahrung bei allem, worunter wir leiden auch, natürlich in Familien. Wir können das abgeben und hineinstellen in das, was Jesus uns ist und wie er mit uns unterwegs ist. Ich wünsche uns Gottes Segen, dass wir diesen Trost erfahren für uns persönlich, uns angenommen wissen in der Gnade Gottes, aber dass wir das auch immer wieder erleben als Trost, als Ermutigung, wenn wir über unsere Familien, sei es jünger oder älter, nachdenken, dass das auch in Gott ja, hineingenommen ist und er mit seinen Leuten ans Ziel kommt. Gott segne uns darin. Amen.